guten Tag.
Komm rein.
Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 20. Hiddensee, der Kunstgarten. Eine lange Reise.
So, und wir hatten versprochen, den nächsten Podcast gibt's mal wieder aus dem Berliner Atelier. Und was ist passiert?
Konzert auf Hiddensee.
Vogelkonzert. Wir sitzen schon wieder draußen und im Garten, aber immerhin vorm Atelierhaus auf Hiddensee nämlich. Und das muss auch gelten, denn dieser Platz Hiddensee gehört nun mal zu deiner Arbeit, Thorsten, zu deinem Schaffen, zu deinem Sein. Und das Thema, das wir uns für diese Podcast-Folge vorgenommen haben, das ist gleich geblieben. Denn wir wollen sprechen über deine 40 Jahre Kunstgarten hier auf Hiddensee. Und das hätte ja auch im Berliner Atelier total gut funktioniert, wo die Kunst ja lagert, wunderbar sortiert. Aber vielleicht ist ja hier und mit Vogelgezwitscher doch auch noch besser am Ort des Geschehens, und der Charme eines Gartens taugt ja immer auch sehr zum Unterhalten eben und zum Kunstschauen, und damit sind wir im Thema. 40 Jahre zeigst du deine Kunst hier auf der Insel, und ich habe mir in Indien noch eine Notiz gemacht für diese Podcast-Folge. Du wolltest Danke sagen.
Danke, danke an die Insel. Das ist das Motto des 40-jährigen Kunstgartens. Es ist irgendwie so, dass es so ein ziemlicher Cut ist für mich. Also 40 Jahre ist irgendwie, klingt irgendwie, ja, das klingt, dass ich es vielleicht nicht mehr so lange mache, den Kunstgarten. Und vielleicht auch deshalb kam mir der Gedanke, mal Danke an die Insel zu sagen.
Wir werden dieses Danke bestimmt auch noch ein bisschen ausformulieren in diesem Podcast, ein bisschen konkreter. Die ganze Geschichte, wie du nach Hiddensee kamst, wie du, bei wem wohntest, was die allererste kleine Galerie am Abend war und wie die war bei Tante Hete damals, das alles haben wir in einer früheren Podcast-Folge ja mal wunderbar erzählt. Ostsee statt Südsee heißt die. Wer hier erst später in die Podcasts eingestiegen ist, der kann ja mal zurückscrollen. Aber ein bisschen will ich mit dir auch nochmal zurückwandern, jetzt hier gedanklich, Thorsten. Ich kann mir das eben überhaupt nicht vorstellen. Heute gibt es das Atelierhaus hier, es gibt diesen kleinen Nebenbau, in dem du eben auch arbeiten, lagern kannst, auch mal bei Regen was zeigen. Und überall sind Mappen und Kisten und es ist so viel. Wie ging denn Kunstgarten vor 40 Jahren, also als du nur eine Dachkammer hattest und deinen Malrucksack?
Tja, das war sehr spartanisch. Gab es denn, wenn man die Treppe hochkam, ging es in so eine Kammer, und davor stand eine alte Truhe, und zwischen der Klapptür, dieser Dachschräge und der Truhe war so ein kleiner Zwischenraum, und da wurde die Kunst gelagert, und der Rucksack stand immer auf der Truhe mit den Arbeitsmitteln. Und unten im Erdgeschoss bei Tante Hete, wenn man reinkam über die alten, ja, noch über diese alten Fußbodenfliesen, die schon im Zisterzienserkloster verlegt waren und die dann benutzt wurden, als das Haus gebaut wurde. Vor 300 Jahren hat man damit den Fußboden verlegt. Und da auf diesem Fußboden unter der Treppe standen die Pappen, die ich noch brauchte, um die Arbeiten dann mit Wäscheklammern zu befestigen und auf Stühlen und am Zaun zu montieren.
Wir sprechen von 1987, als du das allererste Mal, ich muss, so geil. Ey, Katze, das ist zu.
Katze geht jetzt nicht.
Das ist laut.
Nein. Komm mal her.
Warte mal kurz.
Die Katze hat mein Mikrofon verschoben.
Wir sprechen von 1987, als du das erste Mal Kunst im Garten gezeigt hast. Wir sprechen also auch von DDR-Zeiten. Du sagst ja immer, Hiddensee war damals nicht so richtig DDR wie woanders. Hier gab es ganz andere Freiräume.
Tja, Freiräume. Alleine, dass ich die Ausstellung im Garten dort gemacht habe, war schon ein Freiraum, weil sonst man in der DDR konnte man nicht einfach Kunst präsentieren. Das wäre unterbunden worden. Und es gab so ein paar staatliche Galerien, aber es gab in dem Sinne keine Galerieszene, wie man sich es heute vorstellt. Es gab Museen und ein paar staatliche Galerien. Und alles darüber hinaus war illegal. Ob das nun die Galerie Schwamm in Weimar war, die dann so eine Produzentengalerie war, oder mein Kunstgarten, oder die Galerie Ohm, oder die Galerie Eigenart von Judy Lübcke. Das waren alles so Underground-Subkultureinrichtungen in Alten oder Schweinebraten in Berlin-Pankow, wo dann in Wohnungen oder in Abrisshäusern Kunst präsentiert wurde. Ja.
Deine Kunst, das ist auch lustig, kostete damals ja noch Ostmark, habe ich gerade mal so überlegt.
Ja, die kostete Ostmark.
Also diese grünen Scheine wanderten dann zu dir. War da auf dem grünen Zwanni?
Na, Goethe und Schiller und Clara Zetkin und Oma und Karl Marx war auch mal dabei. Oder Karl Marx, weiß ich nicht, aber Friedrich Engels war schon mal dabei.
Friedrich Engels waren 50, ja. Karl Marx war 100.
Karl Marx Scheine gab es damals, glaube ich, nicht so viele. Die hatte kaum einer.
Und das waren ja die Anfänge, Kunstgarten bei Tante Hete, da unten. Aber es ging weiter, du bist gewandert mit dem Kunstgarten. Der Kunstgarten war in verschiedenen Gärten.
Richtig, der Kunstgarten ist dann, als Tante Hete verstorben ist 2002, war die Situation so, dass ich eigentlich ja obdachlos war auf Hiddensee. Und dann haben sich so im Hintergrund einige Hiddenseher wohl Gedanken gemacht, wo er denn nun bleiben soll. Und dann passierte Folgendes. Heidi Köppen sprach mich an. Die hatte den mörderischen Verkaufskiosk unten am Dornbusch betrieben und hatte da aufgehört und fragte mich, ob ich den Kiosk von ihr haben möchte. Weil irgendwo muss ich ja hin mit meinem ganzen Zeug. Und das war so bewegend eigentlich auch im Nachhinein noch. Sozusagen Tante Hete war gestorben und die nächste Generation sagte, naja, irgendwo muss er doch jetzt hin. Ja, und dann hat Heidi Köppen mir den Kiosk verkauft. Und dann hatte ich sozusagen ein Standbein auf Hiddensee, wo ich meine Sachen lassen konnte und wo ich auch überlegt habe, ob ich da vielleicht den Kunstgarten weitermache. Aber das war vom Platz her ungeeignet. Parallel dazu war dann eben noch Manfred Domrus, der sprang da ein und sagte, du kannst den Kunstgarten jetzt doch im Pfarrgarten machen. Naja, und dann habe ich den Kunstgarten ein Jahr lang im Pfarrgarten gemacht. Da fing ich dann an neu zu drapieren, weil ich natürlich auch merkte, ich muss den Raum bespielen. Der Tante Hete, der Raum war mir vertraut, das war ja auch alles vorgegeben, da war auch nicht so viel möglich. Und dort hatte ich plötzlich immer unheimlich viel Fläche und musste sehen, wie ich das mache. Und war allerdings auch nicht der Einzige auf diesem Gelände. War nicht so einfach, aber es war erstmal ein Übergang für ein Jahr. Und in der Zeit sprach dann Peter Köppers, der auch mit Tete sehr verbunden war, ein Brandenburger Arzt, der fragte mich, Mensch, mach's doch bei mir im Tusculum. In der Mitte stand ein großer Boskop-Apfelbaum, dann gab es eine kleine Ecke, da entstand eine Möwenwand zum ersten Mal. Und dann hatte ich so mir erste Vorrichtung auch gebaut, um die Kunst dann im Garten zu präsentieren, dass sie nicht auf der Erde stand, sondern dass die auf Gerüsten platziert war. Und es ging dann einige Jahre, ich weiß es nicht, bis wann habe ich den gemacht dort, bis 2008 muss es gewesen sein. Oder? Da kam ein junges Ehepaar zu mir in den Kunstgarten und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, für sie auch ein Logo zu entwerfen. Ich hatte damals das Hiddensee-Logo entworfen, was auch auf dem Bus zu sehen ist, mit dem Bus Robert rumfährt hier.
Mit dem alten.
Genau. Und dieses Ehepaar fragt mich, ob ich für ihr Haus, sie haben da ein Haus oben auf der Steilküste, wo sie wohnen, und sie würden gerne da, ob ich da für sie auch so ein wildes Zeichen entwerfen könnte, weil das Logo gefällt ihnen so gut. Und ich sage, gut, könnte ich machen. Und sie haben gesagt, naja, sie haben nicht so viel Geld, ob ich es abwohnen könnte.
Schön.
Das war natürlich auch charmant, diese Vorstellung und Arbeit gegen Arbeit sozusagen. Und dann habe ich dort oben auf der Steilküste ein Zimmer gehabt und habe dort das Logo für die Familie, für dieses Haus, an der Hucke entworfen. Hängt immer noch. Und dann gab es den Moment, wo die Familie Diefenkorn, das waren nämlich diejenigen, die mir dort oben diesen Vorschlag unterbreitet hatten, ins Ausland gingen, nach Chile. Und bevor sie gingen, fragten sie mich, ob ich denn vielleicht den Kunstgarten nicht bei ihnen machen könnte jetzt. Denn dann würde noch irgendwas von ihnen irgendwie da sein, wenn sie so lange weg sind. Und ich sagte, naja, aber wie wollen wir das machen? Und Andreas, Diefenkorn und ich, wir haben dann den ganzen Vorgarten gerodet, mehr oder weniger, und haben den so angelegt, dass es ein dass er kunstgartentauglich war.
Stimmt, da waren so Lebensbaumkriechende, so Koniferen
ja,
und so.
Ja, viel und dicke Fliederhecken und alles. Und wir haben dort eine freie Fläche geschaffen, eine Wiese und die Hecken so modelliert und dann eine Wand gebaut, die Möwenwand, die dann Windschutz gleichzeitig war für den Westwind und Blickpunkt für die Möwen. Und auf der Rückseite hatte sie so ein kleines Regal, da wurde immer das F-Bier hingestellt von Andreas, das Feierabendbier. Das war auch eine schöne Geste von ihm. Nach jedem Kunstgarten stand dann da hinten eine Flasche Bier für mich. So. Naja, und dann hat der Kunstgarten dort stattgefunden. Und gab es ja noch die ersten Fahne, die dann so... Vorher gab es so Plakate oder mal handgemalte und da gab es dann die erste große Fahne. Ja. Und das ging dann bis 2018.
Warte mal kurz.
Was ist das? Boot. Taxiboot. Taxiboot, so laut. Auch ein Flugzeug. Hubschrauber. Rettungshubschrauber.
Hubschrauber oder eher so ein Motor? Sportflugzeug? Nee.
Kasim vom Dach. Ach du meine Güte. So einen Scheiß habe ich ja noch nie gesehen.
So wie einer, der mit Wildgänsen fliegt. So. Ziemlich freakig, ne?
Mhm. Aber auch ein bisschen arschig. Ja, und 2018 war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ja gut, jetzt Kinder sind groß und der Kunstgarten am Atelierhaus ist hergerichtet. Das habe ich dann in den Jahren zuvor.
Weil es endlich auch einen Ort gab und dann ein Atelierhaus und einen Garten. Das war ja die Neuerung.
Zwischen das Atelierhaus und den Garten dazu. Und dann habe ich einige Jahre noch das so entwickelt, den Garten, bis er dann so weit war, dass ich sage, okay, ich habe hier so ein kleinen englischen Garten angelegt mit dem Pavillon und habe da nochmal alles so wirklich gestaltet, nur so, wie ich das mir vorgestellt hätte, wenn ich bei Null anfange. Und das hat sich dann noch weiterentwickelt und hat sich immer noch verändert und jedes Jahr verändert sich immer noch was. Und es ist ein Kunsterlebnis, aber es ist auch für mich ein kleines Gesamtkunstwerk, diesen Raum so zu gestalten und da Korrespondenzen zu schaffen, Blickbeziehungen, Sichtachsen herzustellen. Wenn man hineinkommt, dass man sozusagen Raum für Raum entdeckt und danach noch einen Raum entdeckt und dann wieder vielleicht ins Detail gehen kann, dann aber wieder in die große Betrachtung geht. Es ist also auch wie so eine kleine Theaterbühne fast schon, für, würde mancher sagen. Auch mal, wo eine Skulptur auftaucht, wo sich Natur, selbst das Gezwitscher, das so zusammenfügen zu einem Bild und in diesem Bild dann wieder nochmal ein Bild und oder eine Bildgruppe und in der wieder ein Bild. Also es ist so eine Art... Naja, das Auge des Rhinozerosses, da ist dann in dem Auge des Rhinozerosses noch ein Rhinozeros und da wiederum das Auge und so weiter.
Wenn man es zu sehen weiß, das sind ja auch sehr verschiedene Arten, wie Menschen die Welt wahrnehmen, aber es ist ein großes Wohlfühlen hier und das hat damit sicherlich zu tun, dass es so eine gestaltete...
Da haben wir wirklich hier die Ruhe überhaupt erreicht. Und kein Rasenmäher, nichts, gar nichts. Und dann kommt so ein Idiot hier angeflogen, ey. Das ist doch nicht zu glauben.
Ja, er fliegt, wie man in den 20er Jahren flog. So musst du es sehen.
Ja, hoffentlich.
Er fliegt jetzt nicht wirklich Kreise, oder? Man muss es zu sehen wissen, was du alles beschreibst. Jeder blickt ja auch anders, aber vielleicht spürt man es auch unterschwellig, weil es gibt dann immer so eine Atmosphäre hier an den Abenden und dann kommen die Menschen auch zur Ruhe oder vertiefen sich auch in die Bücher, die hier auch sind, mit denen man durch die Zeiten wandern kann, zurück in eine Biografie oder ins Fußballmuseum oder in die alte Försterei, all diese Werke, diese Projekte, die es auch in deinem ganzen Schaffen gibt. Ist schon ein schöner Abend, wenn man herkommt. Ich komme immer viel zu selten. Ich kenne alles und wandere kurz durch und gehe an meinen Schnittplatz oben unterm Dach.
Hast du mal auf der Roten Bank gesessen?
Die Rote Bank ist auch so ein Markenzeichen. Die gab es ja auch bei Diefenkorns oben auf der Steilküste.
Gab es schon bei Heter die Bank. Genau wie drei rot-weißen Stühle.
Die ziehen sich durch. Auch das haben wir in dem alten Podcast schön erzählt. 40 Jahre, meine Güte, 40 Jahre.
Es ist die Null, die macht's jetzt nun mal, aber letztlich, also wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Alles wie immer.
Es wirkt alles wie immer, aber ja, für mich ist es eine Zahl mit einer Null, aber für alle anderen ist es schon wie so eine Art, ui, so lange schon. Ich glaube, es gibt ja Leute vielleicht sogar, die dieses Jahr das erste Mal hierher kommen werden. Ich habe so ein Gefühl, die das schon ewig kennen und wissen und oder zu kennen glauben, aber nie hier waren und sich dann irgendwie fragen, Mensch, eigentlich müsste ich jetzt doch mal hingehen, ja. Also das betrifft ja vor allem die Hiddenseer, die so eine gewisse Scheu auch haben oder auch keine Zeit haben im Sommer und so. Klar, es ist so versteckt, dass es eben nicht überlaufen wird hier und dass diese Ruhe und diese Besonderheit des Ortes gewahrt bleibt. Naja, und der Spirit, der ist auch gewahrt dadurch, dass es eben nicht für im Vorbeigehen ist, sondern dass man sich das klar vornehmen muss und sagen, man hat heute einen Plan, man will dorthin. Und das sind eigentlich die Leute, die dann in den Kunstgarten kommen. Da kommt keiner zufällig rein. Es freut mich, wenn Eltern auch mit ihren Kindern herkommen oder die Großeltern mit ihren Kindern herkommen, um ihm diesen Kunstort nahe zu bringen. Und manchmal ist es so, dass es für die Kinder auch der erste Kunstort ist in der Form, den sie vielleicht gezeigt bekommen und wahrnehmen. Und das prägt und das bleibt. Und gerade die Kinder sind ganz wichtig auch im Kunstgarten. Und die sind so aufmerksam und sind so neugierig. Und sie sind auch, das Wort ist vielleicht ein bisschen heute nicht mehr so in Mode, aber sie sind auch sehr diszipliniert, wenn sie hier die Kunst anschauen. Sie sind sehr konzentriert. Ich kriege sie natürlich auch über bestimmte...
Du gibst schöne Sehaufträge, tatsächlich. Sehaufträge. Ja. Wie viel Arten von Blau siehst du denn hier in diesem Bild? So, ja. Weißt du, welche Frage ich noch habe? 40 Jahre, haben sich die Menschen eigentlich in der Art verändert, wie sie auf Kunst schauen? Also wir wissen ja alle, dass die Zeit so schnelllebig geworden ist, dass die Menschen sich nicht mehr so lange konzentrieren, dass sie mehr unterwegs sind.
Hiddensee ist immer noch was Besonderes. Und nach Hiddensee fährt auch eine bestimmte Art von Menschen, die ein gewisses kulturelles Bedürfnis mitbringen und die sehr naturbewusst sind und naturliebend sind und die das gerade in dieser Kombination dann vielleicht auch besonders genießen können. Kunst in der Natur, da wo sie entstanden ist, sie zu betrachten, das erleichtert ihnen vielleicht auch den Zugang. Also ich habe ein so dermaßen gutes Publikum hier im Kunstgarten. Meine Besucher, bei denen bedanke ich mich jetzt auch nochmal, weil das ist ein Genuss für mich auch an immer wieder, es gibt tolle Gespräche und es sind so unterschiedliche Leute, die hierher kommen. Da sind Ärzte, da sind Schauspieler, da sind Theaterleute, da sind Musiker, da sind Handwerker, da sind Bauleute, da sind Rentner, da sind Lehrer, da sind Arbeitslose, da sind Zeitungsverkäufer, Segler, Bootsleute, Fischer. Aus so verschiedenen Blasen, würde man heute sagen, tauchen Menschen hier auf, die aber alle etwas eint, und zwar, dass sie sich auch bei der Insel bedanken, glaube ich.
Es sind ja mit dieser Insel, mit Hiddensee, so große Namen verbunden. Ne? Wir haben hier Max Liebermann oder Erich Heckel, Käthe Kollwitz, George Gross, Walter Leistico und so weiter. Hat einer von denen eigentlich 40 Jahre in Folge gemacht?
Nicht, dass ich wüsste.
Gehst du manchmal in innere Korrespondenz mit diesen großen Namen, die ja hier auch alle irgendwie schwirren? Oder schwirren sie nicht? Doch, für dich schon. Das weiß ich.
Es gibt manchmal, dass ich dann sage, dass ich eine Arbeit als Hommage vielleicht, zum Beispiel für Feininger habe ich das mal gemacht oder für Caspar David Friedrich, der nicht hier war, aber um die Ecke. Ja, dass die Korrespondenz passiert unbewusst wahrscheinlich. Auch in dem Wissen, was diese Insel für eine kulturgeschichtliche Bedeutung hat. Also das ist im Unterbewusstsein und das ist auch immer mit dabei, ohne dass ich das jetzt so in meinem inneren Diskurs auswerte oder korrespondiere damit. Nee, ich bin im Hier und Jetzt und das ist eigentlich das, was Hiddensee auch immer ausgemacht hat für mich, dass man so diesen Moment, diesen Augenblick, dass man sich mit dem so verbunden fühlen kann und sich dem aussetzen kann, beziehungsweise dem auch ausgesetzt ist. Auch das macht einen Unterschied, einen großen Unterschied. Es war schon zu Ostzeiten so, dass Hiddensee in der Hinsicht eben einen Sonderstatus hatte, aus verschiedenen Gründen. Das ist nicht nur das Klima und die Autofreiheit, sondern es hing auch damit zusammen, dass Leute, die woanders nicht so erwünscht waren oder nicht mehr geduldet waren oder auch unter politischem Druck standen, dann auf Hiddensee sich einfanden. Manche davon haben das als Station für die Ausreise benutzt, andere haben hier so ihre innere Freiheit mehr leben können. Ja, und dann gab es ja auch eben unseren besonderen Pastor hier, Manfred Domröß, der war ja wichtiger als der Bürgermeister. Und Manfred Domröß war sozusagen wie Don Camillo überall und immer präsent mit seiner Authentizität. Also auch eine wichtige Freundschaft für mich gewesen in der ganzen Zeit. Aber wie gesagt, das ganz große Danke, das ist natürlich klar, wem das gilt. Das ist Tante Hete, die einen Blick hatte für Menschen und auch die Voraussetzungen geschaffen hat. Ich meine, die Tatsache, dass ich immer kommen konnte, wann ich wollte und diese kleine Kammer für mich frei erhalten wurde. Klar, wir waren auch fleißig, wir haben sie unterstützt. Es waren ja auch noch andere, die wiederkamen.
Meine Gäste sind meistens mit in Familie mit eingeschlossen. Und hier geht es ganz natürlich zu, das sehen Sie ja. Und so habe ich viele, viele Gäste, die sind 30, 40, 50 Jahre schon, mit denen bin ich in Verbindung.
Wer Tante Hete kennenlernen möchte, der hört wirklich mal diesen Podcast, den ich vorhin schon erwähnt habe, Ostsee statt Südsee. Da erzählen wir nämlich die ganze Geschichte und da taucht Tante Hete auf. Da grüßen wir sie auch schon da und auch jetzt. Du sitzt nämlich eigentlich kurz vor ihr. Wir sitzen vorm Friedhof, da hinten ist ihr Grab. So ist das, Tante Hete. Schwingt hier mit. Wir können aber mal direkt wirklich kurz rüberschalten in diesen Podcast von damals, um mal kurz einzutauchen. Da sind wir nämlich auch rübergegangen zu der Holzwand, vor der wir jetzt hier auch sitzen, zur sogenannten Möwenwand. Und du hast mir eine Möwenvorführung gegeben. Gehört ja hier zum Kunstgarten unbedingt dazu. Und wer dich kennt und schätzt, der kennt und schätzt eben auch deinen kühnen Strich, wenn du dieses Federvieh porträtierst und später hier auch zeigst.
So, haben wir hier die Möwenwand. Und ganz vorneweg den Grübler. Was gibt's hier noch? Ah, Methusalem. Dem wächst schon das dritte Bein. Oder Professor Dr. Deichgraf. Weil das ist so einer, der am liebsten Kurkartenkontrolle machen würde. Und die Effi.
Zartes Ding, tänzerisch.
Zartes Ding, ja. Bisschen literarisch. Oder Saisonkraft. Kann man natürlich auch.
Also du spielst schon auch mit den Eigenheiten der Insel bei dem Titel.
Ja, man könnte, ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei Sportler des Jahres wäre, würde ich sagen Nowitzki. Vielleicht noch, den zeige ich dir hier noch. Patchwork. Und der Patchwork-Familie folgt dann diese Dame, sie überlegt noch.
Kriegst du ein bisschen Lust auf Kunstgarten machen, wenn du das hörst?
Mir reicht's, ich hau ab, war sozusagen einer der Kandidaten für das Kunstgartenplakat dieses Jahr. Aber ich habe dann doch für erster Rang mich entschieden. Aber ich hau ab, die Möwe gibt's auch.
Also es schlagen da schon so zwei Herzen in deiner Brust, Kunstgarten weiter, Kunstgarten aufhören, das will ich jetzt noch gar nicht weiter vertiefen. Was der Kunstgarten ja unbedingt immer auch ist, es ist wie so ein Ort der Begegnung. Zuweilen jedenfalls. Und ich möchte mal zwei Namen nennen. Beide Menschen weilen nicht mehr unter uns. Hans-Dieter Hüsch, der großartige Kabarettist und Schauspieler. Und Kurt Böwe. Ihr seid euch hier im Kunstgarten begegnet oder vorher schon woanders?
Kurt Böwe und auch Hans-Dieter Hüsch habe ich kennengelernt im Kunstgarten, noch bei Tante Hete. Wobei ich natürlich beide schon kannte.
Du sie, aber sie nicht dich.
Sie mich, weiß ich nicht. Jedenfalls sind die zielgerichtet gekommen und wollten mich besuchen und haben.
Die kamen zusammen?
Die kamen nicht zusammen. Es waren unterschiedliche Jahre. Und ich weiß noch, Kurt Böwe hat damals ja ein Karussell erworben. Ein ganz wildes Karussell im Sturm. Das konnte man auch manchmal noch sehen, wenn er interviewt worden ist in seinem Arbeitszimmer.
Wollen wir es kurz einordnen? Wer nicht Hiddenseefahrender ist, das Karussell ist das Wohnhaus von Asta Nielsen, das in Fitte steht und ein wunderbarer Max-Taut-Bau und einen sich drehenden Charakter irgendwie hat durch die Dachform.
Sind wir doch wieder bei den Bezügen von den 20er Jahren, was du vorhin mich gefragt hast, da hast du natürlich schon wieder einen Treffer. Klar, da fließt es ein.
Jedenfalls hat Kurt Böwe so ein Karussell erworben, ein Aquarell vom Karussell.
Frühes Aquarell,
die haben sich sehr verändert. Jetzt ist ja tatsächlich das Karussell auch ein Kunstgartenplakat für dieses Jahr, 40 ja. Jahre Kunstgarten mit dem Karussell.
Genau.
Die Kreise schließen sich immer wieder, sie drehen sich weiter, die Karusselle.
War übrigens noch auch interessant, Kurt Böwe hat dann auch für die Hiddenseer Aufzeichnung damals die Rezension geschrieben und Hans-Dieter Hösch hat dann für die Nordlichter 1 das Grußwort geschrieben. Ich will damit sagen, es entstand dann auch so eine freundschaftliche Verbindung zu den beiden. Genauso oft zu Friedrich Schorlemer, der einen besonderen Draht, der auch immer wieder zu mir kam. Haben das Ganze verfolgt einfach, ja, den Werdegang und den gab intensive Gespräche über Gott und die Welt, kann man so sagen. Und über Politik und natürlich auch und über die Insel. Und die wollten natürlich immer was Neues von mir hören, von der Insel. Aber die Insel hat eben nicht so viel Neues.
Och, geh mal an den Strand, die Insel hat ganz viel Neues.
Für den Tratsch fühlte ich mich nicht zuständig.
So, eine Begegnung, über die sprechen wir beide oft, die war dann nämlich auch zu meiner Zeit. Hans-Dieter Hüsch und Kurt Böwe war vor meiner Zeit. Eine Begegnung, die ich miterlebt habe, die müssen wir hier verbreitern. Und jetzt hole ich ein bisschen aus, um auch alle mitzunehmen, die hier zuhören und auch ja vielleicht auf Hiddensee wandeln. Wir laufen mal gedanklich in Kloster den Kirchweg lang und biegen am Wieseneck. Vom Meer kommt links ab und jetzt stapfen wir den Weg hoch und an der nächsten Biege links weiter hoch Richtung Steilküste. Und dann sieht man dieses besondere Haus, dieses Bauwerk, blau gestrichenes Fachwerk, weißer Putz, besondere Fenster. Das ist der Sethof, der früher auf Hiddensee nur als Krügerhof bekannt war und den dann Dr. Klaus Beneking mit seiner Frau Angelika saniert hat, mit sehr feinem Händchen, mit viel Liebe, mit viel Hingabe und auch mit großer Charakterstärke. Denn die beiden sind der Geschichte des Hauses nachgegangen, die eben eine Geschichte ist von jüdischen Immigranten. Und einer von ihnen ist Peter Spiro, der seine Kindheit hier auf der Insel verbracht hat, eben im Sethof. Und du, Thorsten, und Peter Spiro, ihr habt euch dann hier kennengelernt, als er das erste Mal nach der Flucht wieder nach Hiddensee kam. Eine Wahnsinnsgeschichte. Auf Einladung eben von Klaus Beneking ist Peter Spiro hergekommen. So, jetzt habe ich diesen Teppich ausgerollt.
Peter Spiro war eigentlich diese Schlüsselfigur für mich zu den 20er Jahren, zu dem, was Tante Hete immer erzählt hat, wie es hier war und wer hier alles aufgeschlagen hat. Ja, und Peter Spiro war nun für mich das große Bindeglied, weil der aus dieser Zeit ja eigentlich kam und die Insel verlassen hat zu einer Zeit, wo der Nationalsozialismus dann hier sich ausbreitete. Die Familie Spiro ist nach Paris emigriert und dort war Eugen Spiro, der Vater von Peter Spiro, nochmal Präsident der Akademie, der Sezession dort. Und dasselbe hat er schon in Berlin diese Funktion inne gehabt.
Das heißt, wir sprechen von einer Künstlerfamilie.
Eine Künstlerfamilie, in die noch Hans Baluschek und ein bisschen Kokoschka-Verbindung gibt. Also das kann man mal nachlesen, nur uns gibt's nicht wieder. Da wird diese Familiengeschichte beschrieben. Das führt zu weit, weil, wie gesagt, Ottila de Jeu ist in dieser Familie integriert, weil die erste Frau von Eugen Spiro, die sich dann von ihm trennte und Paul Cassirer, den Galeristen der Impressionisten und von Picasso, heiratete.
Und wie du schon sagtest, das führt zu weit, da vielleicht das Buch mal sich schnappen.
Ich will es noch mal zu Ende führen, die Kurve, weil sie sind dann emigriert nach Paris. In Paris waren dann auch die Nazis, dann sind sie nach Marseille. In Marseille haben sie gewartet auf die Überfahrt. Das war ein großes Drama und die sind dann auch auseinandergerissen worden. Am Ende kamen sie nach New York und das war sozusagen ihr Fluchtpunkt. Und später lebte Peter dann, der Sohn, in London und Klaus Beneking lud ihn ein, nachdem er sehr lange recherchiert hat über die Familie. Und dann gab es diese nette Begegnung bei Dietmar Peikert, dem Gründer der Hiddensee-Edition. Da trafen wir uns und Klaus Beneking fragte mich dann, ob ich vielleicht an dem und dem Tag Anfang Juni Zeit hätte, mich mit einem Peter Spiro zu treffen, auch ein Maler. Ja, und ich habe im ersten Moment, dachte, gut, klar, tue ich Klaus hier einen Gefallen.
Du hattest keine Ahnung.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es ging, wer damit gemeint sein könnte. Hab dann auch von meinem inneren Auge Peter Spiro, das also mit hinten mit W, mit OW mir vorgestellt. Dadurch war ich schon völlig auf dem Holzweg. Und dann irgendwie klickerte es dann doch bei mir phonetisch. Und dann dachte ich, Peter Spiro, hat das was mit Eugen Spiro zu tun? Weil Eugen Spiro war ja nun der große Porträtist, der eben auch Gerhard Hauptmann das große Porträt gemacht hat, dann von Einstein das Porträt gemacht, von Ernst Toller. Und dachte ich, naja, das wäre ein Ding. Und wie kann das sein, zeitlich auch? Hab dann noch mal nachgefragt dann endlich. Und ja, und dann stellte sich heraus, dass Peter Spiro 1934 emigriert war. Damals als 16-jähriger junger Bursche. Und nun das erste Mal wieder nach, wie viele Jahren war das? 34, 75 Jahren nach Hiddensee kam. Der hatte also jemand 75 Jahre die Insel nicht gesehen, kommt wieder auf die Insel. Alles hat sich verändert. Und das ist doch die Vorstellung, wie alt er war. Das war schon für mich so unglaublich. Also wie kann das alles sein? Das war wirklich total verrückt eigentlich. Und da haben wir uns getroffen. Wir haben unten gesessen, an einer alten Post, wo er Logis hatte. Ja, war ja auch nicht mehr so beweglich. Und dann haben wir uns da 4 Stunden lang unterhalten. Und er wollte immer noch was wissen und dann wollte ich wieder was wissen. Und da ging es sozusagen um die gesamte Geschichte der Kunst und Malerei im 20. Jahrhundert. Ja, also von der klassischen Moderne bis in die Jetztzeit. Und da ging es dann immer um Aussteigertum und um Fluchten, ja. Also ihre Flucht damals von dieser Künstlerinsel und meine Flucht, die ja auch irgendwie eine Art Flucht war als Aussteiger. Auf diese Insel.
Ja.
Und irgendwie, ja, das war Stoff ohne Ende. Und dann ging es natürlich um Leute, die hier gelebt haben und was aus denen geworden ist. Und ich wollte natürlich wissen, wie es damals war auf dem Seedorf und wer da alles ein- und ausgegangen ist.
Jedenfalls, es sind so wahnsinnig tolle Zeitzeugengeschichten und bei dir ist da viel Information gelandet und deswegen war es mir wichtig, dass du die auch mal erzählst, dann ist es hier wieder ein bisschen gesichert.
Ja, auch dieses Wohnen bei Tante Hete damals und mit den Gästebüchern, wer da alles drin stand und wer da alles geschlafen hat. Und das waren ja genau diese Leute, über die er mir nun erzählen konnte, ja, von denen ich ja eigentlich nur einen Schriftzug kannte, was eben sie angeht.
»40 Jahre Kunstgarten«, darüber reden wir heute. Und gerade strahlt der Kunstgarten sonderbar aus. Du bist gerade bei der Planung eines sehr eigenwilligen Kunsttransportes, was ja auch mal was Neues ist, auf der Insel.
Ja, warten auf den Bus, Folge X auf Hiddensee. Und zwar, Robert ist so nett und nimmt die Kunst mit nach Neuendorf mit seinem Bus. Der fährt nämlich den Inselbus hier. Und es wird dann in Neuendorf an der Bushaltestelle gegenüber vom Mehrsaal, ehemals Frese, Hotel Frese. Ja, da wird es dann in Empfang genommen und geht dort in diese Ausstellung mit rein. Weil Beate Block betreibt dort seit 3-4 Jahren eine Galerie.
Und da wird diesmal hängen, das ist besonders, eine Möwe von dir, aber ein anderes Format. Mal kein Pastell, sondern eine sogenannte Ölmöwe.
Ja, die ist ein bisschen größer, die ist 1,10 m mal 1,40 m in etwa. Und mal ein anderes Format und dann kann man das eben nicht so einfach transportieren, sondern da muss dann schon ein Bus her.
Also dass Robert Kunsttransport macht, finde ich sehr charmant.
Das ist Nachbarschaftshilfe sozusagen. Unter Nachbarn hilft man sich da. Danke Robert übrigens.
Zum Beispiel. Wir sitzen hier im Mai und die Kunstgartensaison steht noch bevor. Kaum hast du von Indien ausgepackt, musstest du für Hiddensee einpacken. Ganz schöner Wechselstress auch.
Ja, das ist dies Jahr auch ein bisschen knapper alles gewesen durch die Verlängerung in Indien. Aber ich glaube, ich krieg's doch wieder hin, obwohl es dann alles irgendwie ein bisschen chaotisch dann zu werden scheint. Aber am Ende richtet sich das dann doch.
Und ein bisschen helfe ich ja auch. Heute habe ich ein Segel gehisst, natürlich, als bekennende Nichtseglerin. Aber heute ging es für mich auf die Leiter, vorn am Weg, neben dem Fliederbusch, wo der Holzmast steht.
Genau, die Strippe einmal rumgelegt. Das ist der krönende Punkt, den hat
Ja, hab
die Katze ist aufs Dach geklettert und hat den...
Es war akrobatisch und jetzt leuchtet eben das Segel Thorsten Schlüter Kunstgarten. Gesetzt. 40 Jahre wirst du feiern.
Es ist jetzt die Frage, wann der Podcast online ist, weil wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele folgen uns denn?
Podcasts hört man ja, wann immer man will und manche hören den 3 Jahre später.
Ich weiß noch nicht, ob ich feiere, aber innerlich feiere ich schon und vielleicht mache ich auch eine kleine Underground-Party irgendwo.
Aber ich muss jetzt doch nochmal nachfragen, weil du am Anfang sagtest, wer weiß wie lange und vielleicht auch mir reicht's und so weiter. Warst du da vorhin trotzig am Anfang des Podcasts, erschöpft vom Auspacken heute oder was schwingt da mit?
Ach nee, ich werde das schon ein bisschen machen, weil es macht mir immer noch Spaß. Und es ist auch die Jana schrieb mir neulich, Jana Leisner vom Heimatmuseum, dass es doch toll ist, dass ich das so lange immer noch mache und dass die Insel dafür dankbar ist und dass es auch schön zu hören, weil ich bin ja der Insel dankbar und wenn die Insel das so annimmt, dann bin ich doppelt dankbar. Danke an die Insel, ja. Danke an die Heide. Danke an den Aufgang am Heimatmuseum.
Das ist ein Insider. Schluss.
Danke, Rieke.
Danke, Thorsten.